Und wir haben uns vor einigen Wochen schon mit ein paar alttestamentlichen Personen beschäftigt, mit Noah, mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Das sind alles Personen, die sich Jahwe Gott im Laufe der Geschichte auserwählte, um seine Gnade, seine Macht sowie seine Souveränität unter Beweis zu stellen. Gottes Handlungen, merkt darauf, dienen immer seiner eigenen Ehre. Es geht immer um seine eigene Ehre. Das sagt auch der Vers hinter uns. Es geht immer um seine Ehre. Alles, was er tut, tut er zu seiner Ehre. Und wir können heute im Rückblick auf Gottes Handeln und Wirken viel über sein eigentliches Wesen erfahren. Auf diese Weise lernen wir wichtige Dinge für unseren praktischen Lebenswandel. Wir lernen auch durch die Geschichte Dinge richtig einzuordnen. Es gibt heute so viel Durcheinander, weil man eben die Geschichten des Alten Testaments nicht versteht oder sagt, das ist halt Altes Testament, das gilt nicht mehr, das ist alles überholt. Und das ist sehr wichtig. So auch durch den Blick, den wir auf das Leben dieser Person gerichtet haben, wir können Dinge für unser Leben praktisch lernen. Auch wenn wir sie nicht alle aufzählen, euch gehen immer wieder Dinge auf und denkt, das müsste ich in meinem Leben anwenden. So wirkt der Heilige Geist. Nun, wir haben unsere Betrachtung bisher weitgehend chronologisch vorgenommen, so wie die Genesis, das erste Buch Mose, uns die geschichtlichen Ereignisse aufgeführt hat. Und wir sind mit Jakob und mit seinen Nachkommen bis an das Ende des ersten Buch Moses gekommen, das Mose auch selbst geschrieben hat, so wie auch die übrigen vier Bücher, die noch dazugehören, zu dem Pentateuch. Und erleben Gott jetzt bei diesem Übergang und das Volk bei dem Übergang zum Exodus, dem zweiten Buch Mose, wie sich die Worte bereits aus dem ersten Buch, die Verheißungen erfüllen, wie sie langsam in Erfüllung gehen, wie sie sich zu bewahrheiten beginnen. Damals die Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind, fangen an, sich zu erfüllen. Bereits in 1. Mose 15 kündigte Jahwe Gott in den Versen 13 und 14 den Abraham Folgendes an. Da sagt er, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten und dazu sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und wir haben das gesehen, beziehungsweise ihr, die ihr das erste Buch Mose gelesen habt und vollständig gelesen habt, wie Gott Jakob und seine Nachkommen durch den Verkauf Josefs an diese midianitische Karawane, an diese Kaufleute und in Verbindung mit seiner Erhöhung zum Staatsmann in Ägypten und in Verbindung mit einer Hungersnot, wie er Jakob so auf diese Art und Weise durch diese Umstände nach Ägypten brachte. Durch seinen Sohn Josef, der wirklich eine wesentliche Rolle dabei spielt. Und dort kommt Jakob, den Jahwe Gott zu Israel umbenannt hatte, erinnert ihr euch, mit seiner 70 beziehungsweise 75 Seelen starken Verwandtschaft an und lässt sich dort im Einverständnis mit dem Pharao nieder. Schnell vermehrt sich dort in Ägypten seine Familie. Ein mächtiges Volk wächst heran, das wie verheißen dort in die Knechtschaft gerät. Ganz wie es Abraham vorhergesagt wurde. Alles trifft genau so ein, wie Jahwe Gott es seinem Knecht Abraham angekündigt hatte. Und das Volk vermehrt sich und wird für diese mächtigen Ägypter zu einer internen Bedrohung. Und ihr wisst sicherlich, dass es diese gefühlte Bedrohung war, die den Pharao große Sorgen bereitete und somit die Zeit der Sklaverei begann, weil Pharao so manch harte Maßnahmen einführte, um die Vermehrungsrate der Israeliten zu vermindern. Und das gelang den ägyptischen Herrschern nicht so richtig, denn Gott hatte schließlich seinen eigenen Plan und er lässt sich, wie ihr wisst, natürlich nicht durchkreuzen. Wir lesen, wie Gott nach 400 Jahren mit mächtiger Hand ein auf 600.000 Mann herangewachsenes Volk, ungerechnet die Frauen und Kinder, aus Ägypten führt. Nachzulesen, 2. Mose 12, 37. Und zu dieser Erlösung aus Ägypten benutzte Gott Mose. Hört einmal auf diese sehr wichtigen Worte Gottes an Mose, die er im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 10, über die Nachkommen Jakobs zum Ausdruck bringt. 2. Mose 3 und Vers 10. Da sagt er, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, achtet darauf, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und der Besitzanspruch Gottes, dass Israel sein Volk ist, wird auch in dem wiederholten Appell Gottes an Pharao im Laufe der Geschichte dort im zweiten Buch sehr, sehr deutlich. Immer wieder heißt es, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen. Das wiederholt sich. Das Volk Gottes zieht, wie ihr wisst, aus. Und dazu lest ihr dann, die Israeliten forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab Jahwe dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten und so beraubten sie Ägypten. Es kam ein Raub gleich, falls sie mit großer Habe so das Land verließen, 2. Mose 12, ganz nach der Verheißung, wie es bereits dem Abraham gesagt wurde. Nun, zudem wurden die Ägypter tatsächlich gerichtet und Israel verließ wirklich gemäß der Verheißung Gottes das Land mit großer Habe. Aber damit nicht genug. Ross und Reiter der Ägypter, die zu diesem Zeitpunkt militärisch wirklich als etwas galten, dies war nicht irgendwie so eine Kümmeltruppe, sondern das war eine militärische Macht, wurden beim Durchzug durch das Rote Meer vernichtet. Hört nur einmal auf einige Worte aus dem Loblied, das die Israeliten anschließend nach diesem Sieg anstimmen. Da heißt es in 2. Mose 15, die Verse 13 bis 17, dort besangen sie Jahwe wie folgt. Du leitest in deiner Gnade, singt das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift sie, Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms. Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarrten wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht. Jahwe, und er wiederholt es, oder sie wiederholen es dort, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Jahwe, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, Jahwe, das deine Hände bereitet haben. Ihr Lieben, Gott demonstrierte in seinem Handeln mit Israel seine Gnade, seine Macht und absolute Erhabenheit. Und die Israeliten begreifen, dass sie das Volk eines mächtigen Gottes sind, der den Namen Jahwe trägt. Wir wollen uns heute Morgen das Leben der Nachkommen Jakobs ansehen, wie sie unter den mosaischen Bund kommen und wie sie darunter leben. Natürlich kann das nur ein Überflug sein. Dafür müsst ihr volles Verständnis haben. Wir machen keine ausführliche Serie über die Geschichte Israels. Das wäre sicherlich mal irgendwann angebracht. Aber das soll euch einen Einblick geben, damit wir irgendwann auch mal Jakobus anfangen können. Wisst ihr, nun befindet sich dieses Volk, wohin? Ihr wisst es, auf dem Weg in das verheißene Land. Ein Volk, das zahlenmäßig enorm herangewachsen war, braucht natürlich irgendwo, wo es hin kann. Es braucht ein Land. Es benötigte einen Flecken der Erde, wo es einfach leben konnte. Das ist einfach nur logisch, oder? Bisher waren ihnen das Land Gosen zugeteilt worden, aber jetzt brauchten sie ein eigenes Land und es sollte das Land sein, das ihnen von höchster Ebene durch Jahwe selbst zuvor verheißen wurde. Jahwe selbst sprach zu Abraham, und ihr erinnert euch, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, da sagt er, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, hoffentlich war, wie sagt man, nicht irgendwie sehbehindert, dass er nicht so weit gucken, aber ich nehme an, dass er weit gucken konnte. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Und das ist 1. Mose 13, 14 bis 17. Diese Verheißung bezog sich auf die Nachkommen durch Isaak. Wir haben das schon klargestellt. Nicht die Nachkömmliche durch Ismael. Und dann wiederum auf die Nachkommen Jakobs. Nicht die Nachkommen Esaus, den Edomitern, sondern Israel. Und die geografischen Einzelheiten dieser Landesverheißung könnt ihr selber mal nachlesen. In 1. Mose Kapitel 15, 18 bis 21. Und dann nochmals in 1. Mose 17, Vers 8, da heißt es, und ich will dir, und da sagt er das einfach nur zusammenfassend, ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen, hört gut zu, zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Ihr Lieben, ich möchte mich nicht in allen Punkten wiederholen, aber diese Verheißung, die aus mehreren Einzelverheißungen besteht, die wurde so auch an Isaak und Jakob im Detail bestätigt. Und so sind die Nachkommen Jakobs, die Israeliten, nach der Befreiung aus Ägypten auf dem Weg zu diesem verheißenen Land, dem Land Kanaan. Der Anspruch Israels auf das Land besteht deshalb, weil Jahwe Gott, der Herrscher und König dieser Welt, es ihnen, den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, als ewigen Besitz zugewiesen hatte. Und hier gilt nicht der aus dem Mittelalter stammende Rechtsspruch, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, kann er nicht bewohnten, nämlich dieses Land bereit. Nein, es gilt der Entscheid Gottes und deshalb ist das Recht der Israeliten auf das gesamte Land unanfechtbar. Auch wenn beispielsweise die sogenannten Westbanks als Bestandteil des britischen Völkermandats für Palästina, also das Westjordanland, von der UN-Vollversammlung im Teilungsplan von 1947 dem zu gründenden arabischen Staat zugesprochen wurde. Ihr Lieben, selbst der Gazastreifen, heute auch als ein palästinensisches Autonomiegebiet bekannt, gehört zum Land, das Gott den Israeliten verheißen hat. Und keine Angst, ich will hier nicht in irgendeiner Weise politisch werden oder sein oder gar alles gutheißen, was die Israeliten heutzutage tun. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Gottes Wort Bestand hat und dass diese Landesverheißung sich im vollen Umfange künftig erfüllen wird. Die Bestrebung der palästinensischen Autonomiebehörde, das gesamte Westjordanland und Ostjerusalem für sich rechtmäßig in Anspruch zu nehmen, ihr Lieben, das entbehrt jeglicher biblischen Grundlage. Warum Israel zwischendurch nicht einmal als Nation bestand und Land besaß und das momentan nicht vollständig in seinem Besitz hat, davon hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Nun, wir sind im ersten Monat nach der Befreiung aus Ägypten und bereits dort lehrt Gott im ersten Monat Israel Gesetz und Recht. Im ersten Monat, nachzulesen in 2. Mose 15, 25, dort zeigt ihnen Jahwe Gott anhand einer Prüfung zunächst einmal die Verdorbenheit ihrer Herzen. Ich bin mir sicher, erinnert euch an diese Belehrung. Die fand nämlich dort statt, wo sie kamen sie hatten nichts zu trinken und sie kamen an einen Ort namens Mara. So hieß der Ort, an dem sie geprüft wurden. Und diese Belehrung dort hatte vorläufigen Charakter und geschah, damit das Volk bis zum eigentlichen Gesetzgebung, erst 3 Monate später stattfindet, diese Gesetzgebung, einen praktischen Standard folgen konnte, der zu ihrem eigenen Schutz und Frieden diente. Und der Bundesschluss selbst, der am Sinai oder am Horeb geschlossen wird, gilt für die gesamte alttestamentliche Zeit. Es hat Relevanz für die gesamtalttestamentliche Zeit und wehrt den Verheißungen. Und jetzt achtet einmal bitte darauf, dieser Bund, der dort geschlossen wird am Sinai, wird den Verheißungen der Väter hinzugefügt. Okay, wir haben darüber gesprochen, was die Verheißung, der abrahamitische Bund. Jetzt kommt das Gesetz. Es ist eine Hinzufügung zu den bereits bestehenden Verheißungen an die Väter. Ich wiederhole das jetzt einige Male, damit ihr das versteht. Der unilaterale Bund, bei dem sich Jahwe den Vätern gegenüber mit seinem Bund verbürgt hatte, einem Bund oder auch Testament, können wir auch sagen, dessen umfassende und letztliche Ausführung sich in Christus und seinem Reich zeigen sollte, wird nicht durch die Gesetzgebung, den Bundesschluss am Sinai, aufgehoben. Okay? Ist nicht so, dass jetzt ein Bund geschlossen wird und das alles andere ist alles ungültig. Paulus sagt zu den Galatern, in Galater Kapitel 3, Vers 17, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament oder Bund wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Ich erkläre das. Das bestätigte Testament hier ist der Bundesschluss mit Abraham, der gegenüber Isaac und Jakob bestätigt wurde. Und die 430 Jahre müssen sich auf eine Bestätigung Jakob gegenüber beziehen, die kurz bevor dieser nach Ägypten geht, geschah. Es wurde ihm nochmal bestätigt. Und 430 Jahre nach kommt das Gesetz. Und dieses Gesetz hebt nicht den abrahamischen Bund auf. Das bestätigte Testament kann nicht ungültig gemacht werden. Ich hoffe, das versteht ihr. Dass Jahwe Gott mit seinem Volk am Sinai einen Bund schloss, bedeutete nicht die Aufhebung der vorhergegebenen Verheißung an die Väter. Die beiden Bünde koexistieren nebeneinander. Der abrahamitische Bund wurde nicht gestrichen. Warum betone ich das so? Es kommt immer wieder vor, dass Leute hier auch mal in die Gemeinde gekommen sind bei uns. Erinnern wir uns noch an ein paar bestimmte Leute, die gedacht haben, das hat alles keine Bedeutung mehr, was dort gesagt worden ist. Das Gesetz kam und damit hat sich alles aufgelöst. Nein, seine Verheißungen wurden nicht ungültig gemacht. Und das sehen wir schon allein daran, dass Gott sein Volk Israel nach dem Bundesschluss am Sinai führt und wohin bringt? Das verheißene Land. Wenn das ungültig gemacht worden wäre, dann hätte das keinen Bestand mehr. Er führte nämlich die zweite Generation der Wüstenwanderer in dieses Land, gemäß der Verheißung des abrahamitischen Bundes. Die erste Generation hatte das verspielt. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber er bringt sie in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hatte. Nochmals, der sinaitische Bund, ihr sollt hier rausgehen und das einfach, wenn man euch im Schlaf aufweckt, dann sollt ihr das wissen. Der sinaitische Bund kam also jetzt als eine Hinzufügung zu der bestehenden Verheißung des abrahamitischen Bundes. Verstanden? Ein paar nicken, einige sind schon eingeschlafen, ist okay. Der Sinai-Bund zielte nämlich von seinem Wesen her, sehr wichtig, er zielte von seinem Wesen her auf die Formation einer Nation. Das reimt sich ja. Er zielte von seinem Wesen her auf die Formation einer Nation, durch die die Verheißung des abrahamitischen Bundes vermittelt oder manifestiert werden konnten. Hört euch mal die Worte Jahwes, die er durch Mose an dem Sinai sprach zu der versammelten Truppe da, der Israeliten. Hört euch diese Worte einmal an. Wer mitlesen möchte, das ist 2. Mose 19, Verse 4 bis 6. Dort heißt es, ihr habt gesehen, also sprich zu den Israeliten, die dort am Sinai sind, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und mein Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern, hör zu, mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Beide Bündnisse waren in ihrer Ausrichtung speziell auf Individuen ausgerichtet. Der erste Bund war auf einen Mann und seine Nachkommenschaft ausgerichtet. Und der zweite Bund am Sinai identifiziert die Nation, die diese Individuen ausmacht. Und so sehen wir, wie diese beiden Bündnisse zusammengehören. Jetzt nach der Erlösung aus Ägypten ist aus der Nachkommenschaft Jakobs eine Nation geworden. Und auf diese Nation hat es Jahwe Gott abgesehen. Das ist dieses Volk, das er sich erwählt hatte. Sie sind einzigartig und ein Volk des besonderen Eigentums. Und genau für diesen Zweck sollte Gott ihnen jetzt Regeln geben. Ein Gesetz. Und was war das Besondere an dem sinaitischen Bund? Als Gott den sinaitischen Bund oder mosaischen Bund, wie man ihn auch nennt, offenbart, tat er das nach einem im Nahen Osten bekannten Muster. Also in der Hinsicht ist es noch nichts Besonderes. Da gibt es zunächst einmal eine Präambel, einen historischen Prolog, die eigentlichen Bestimmungen oder Klauseln und ein entsprechendes Ende, das auf den für die Einhaltung des Bundes bewirkten Segen hinweist, beziehungsweise auf die Missachtung entstehender Flüche deutet. Und hier sehen wir auch schon die Besonderheit. Während wir beim abrahamitischen Bund, erinnert euch, von einem bedingungslosen oder unilateralen Bund sprachen, bei dem Jahwe selbst und einseitig die Erfüllung garantiert und sich verpflichtete, so sehen wir bei dem mosaischen Bund ein typisches Wenn-Dann oder ein Wenn-So-Muster. Schaut nur einmal in 2. Mose Kapitel 23 und Vers 22 diese Worte an. Da seht ihr sofort dieses Muster. Worte, die Gott durch Mose gesprochen hat. Da heißt es, wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich dir sage, hier kommt es so, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Nun, dieses Wenn-So- oder Wenn-Dann-Muster hat damit zu tun, dass der Bund spezielle Vorschriften für das Leben des Volkes Gottes beinhaltete. Und das Eintreten der Verheißung und die Segnung wurden somit an den Gehorsam der Israeliten geknüpft. Habt ihr das verstanden? Das Eintreten der Segnung wurden an den Gehorsam der Israeliten geknüpft. Gehorsam brachte ihnen Segen. Der Ungehorsam oder die Missachtung der Gesetzesvorschriften hingegen brachte ihnen, den Israeliten, den Fluch Gottes. Dieser Bund konnte sich also bei Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung nachhaltig auf den Segen des Volkes auswirken. Das Volk konnte durch Missachtung der Worte Gottes den Segen in Fluch verwandeln und damit selbst die Verheißung des abrahamitischen Bundes verzögern. Und ich sage bewusst verzögern, da die Erfüllung des Bundes und dessen Verheißungen für Abraham und seine Nachkommenschaft unabänderlich ist. Jahwe wird im Laufe der Geschichte und in seiner Fürsorge einen weiteren Bund mit den Israeliten schließen, den neuen Bund, der garantiert, dass sie ein gesegnetes Volk sein werden in der Zukunft. Alle Worte der Verheißung werden sich deshalb bewahrheiten. Die Verheißungen werden sich alle vollständig erfüllen. Warum? Weil Gott selbst eingreifen wird. Und lass mich das Gesagte noch einmal etwas leichter oder einfacher darstellen, wenn mir das überhaupt gelingt. Der Bund, den Gott am Sinai schließt, ist ein Bündnis mit seinem Volk, mit dem Volk, das er erlöst hatte. So wird das gesehen. Erinnert euch, selbst die Israeliten besangen das in dem Lied. Dort in 2. Mose 15 sagten sie, du leitest uns in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Okay, das war eine Erlösung. Der Bund wird dann geschlossen und er wird mit Blut ratifiziert und besiegelt. Aber erst nachdem sich das Volk zu den Bedingungen geäußert und verpflichtet hatte. Übrigens, vielleicht sollte ich mal ratifizieren, ein bisschen erklären. Ratifizieren bedeutet eigentlich im Allgemeinen einen völkerrechtlichen Vertrag rechtskräftig und verbindlich zu machen. Also mit diesem Blut wurde er rechtskräftig. Okay? Wir lesen wiederholt die Worte der Israeliten, dass sie sich verpflichten. Sie sagen, wir wollen tun, wir tun alles, was Gott gesagt hat. Und auf diese Worte, auf diese Verpflichtung hin, nimmt Gott das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Das ist 2. Mose 24, 8. Dieser Bund, der den Israeliten unter das Gesetz stellte, war jetzt für sie bindend. Das Gesetz hatte absolut volle Autorität. Es umfasste Richtlinien der verschiedensten Aspekte des Lebens für den Israeliten. Diese Gesetze, ihr Lieben, galten ausschließlich diesem Volk. Das Gesetz, die Gesetzgebung ist für Israel. Das Gesetz hat einen moralischen und sozialen sowie zivilen als auch zeremonialen Charakter bzw. Aspekte. Aber es war nur ein Gesetz. Nur ein Gesetz. Und diese verschiedenen Aspekte waren untrennbar zu einem einheitlichen Gesetz miteinander verflochten. Okay? Alle Klauseln, alle Richtlinien und Anordnungen mussten befolgt werden. Man konnte da nicht irgendwie selektiv sein und sich ein paar rauspicken, wenn man wollte. Alles war bindend. Und dieser mosaische Bund mit der Gesetzgebung konnte, wenn man ihn recht verstand, sehr entmutigend wirken. Wenn ihr versteht, was ich meine, denn das Volk hatte sich bereits vor der Bundesschließung als halsstarrig erwiesen. Das hat Gott ihnen schon bereits bei Mara gezeigt, oder? Ich meine, sie haben etliche Male gemeckert und gemurrt und es war wirklich so weit gegangen, dass Gott Ekel empfand vor diesem Volk. Ohne das Vorhandensein der Verheißung, ohne den abrahamitischen Bund wäre das Volk gar nicht weit gekommen. Denn alle Hoffnung wären schon vor dem Eintritt in das verheißene Land verloren gewesen. Nun, während das Volk wirklich gewohnheitsmäßig, das kann ich sagen, gewohnheitsmäßig dazu neigte, die Klauseln der Bündnisse zu brechen, erinnerte sich Jahwe Gott getreu und immer wieder an seine Bündnisse. Das ist der absolute Kontrast. Gewohnheitsmäßig brechen die Israeliten das Gesetz. Gott hingegen erinnert sich an seine Bündnisse. Und das sehen wir schon vor dem Bundesschluss. Zu dieser Einsicht kommen wir bereits während der Knechtschaft in Ägypten. Da heißt es in 2. Mose 2, 24 von seiner Treue. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und mit Jakob. Psalm 105 und Vers 8 und 9 sagte der Psalmist, er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf 1000 Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Sehr wichtige Worte. Nur so konnte Israel überhaupt bestehen. Nur so wurde Israel vor völliger Vernichtung bereits in den ersten Jahren bewahrt. Aber lasst uns noch einmal auf 2. Mose 19 und die Verse 5 und 6 zurückkommen. Israel sollte den Worten Gottes gehorchen und den Bund bewahren. Die Forderungen waren klar. 2. Mose 19, 5 und 6. Durch Gehorsam gegenüber den Forderungen konnten die Israeliten vor allen Völkern ein besonderes Eigentumsvolk sein. Genauer gesagt für Jahwe ein Königreich von Priestern und ein abgesondertes Volk. Das ist, was der Text dort sagt. Und wie zu jedem Königreich gehört natürlich auch ein König, ganz genau, nämlich Jahwe selbst. Gott selbst wollte ihr König sein, sollte ihr König sein. Das hatten die Israeliten bereits erkannt. Und nach dem Sieg über die ägyptischen Krieger hatten sie das sogar so gesungen. Jahwe herrscht als König für immer und ewig. Das haben sie schon begriffen. Sie sollten ein dem König untergeordnetes Reich von Priestern sein, die ihm dienten und seine Erkenntnis bewahrten. Denn das wurde einem Priester auch schließlich befohlen, gemäß Maleachi 2. Da sehen wir das in Vers 7. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote Jahwe Zebaoth. Und das Gesetz wurde Israel gegeben, damit sich Israel für Gott absondern sollte. Okay? Israel sollte Gott heilig sein. Und das bedeutet, ja, nicht mit verklärten Gesichtern herumlaufen, wir sind heilig, sondern sie sollten sich absondern. Sie sollten nicht leben wie die Barbaren oder die heidnischen Völker um sie herum. Ja, das waren grausame Zustände. Sie sollten sich absondern und das erforderte ihre Hingabe. Israel hatte einen außergewöhnlichen König. Deshalb erforderte es eine außergewöhnliche Hingabe. Seine Worte mussten schon damals und ihr Leben müssen heute immer noch sehr ernst genommen werden. Nun, ihr wisst, wie sich dieses Volk während der Wüstenwanderung verhält, wie es sündigte, wie es Gott entheiligte. Und das in einem Maßen, dass Gott sehr bald gewillt war, es zu verzehren in seinem Zorn. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde gehört von Geduld. Gott ist so ein geduldiger Gott. Aber sie reizten ihn dermaßen. In 2. Mose 32, 9 und 10 spricht Jahwe zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Gott benutzt seinen Diener Mose, der für das Volk in die Bresche springt und Fürbitte einlegt. Und Gott lässt sich gemäß seinem souveränen Plan von Mose erbitten. Das war so vorgesehen. Die wiederholt sichtbare Halsstarrigkeit gegenüber dem genau dargelegten Gesetz und der Unglaube des Volkes werden Jahwe Gott zu einem Ekel. Er ekelt sich vor diesem Volk. Und so überreizen sie dessen Geduld während der Wüstenwanderung. Gewiss, sie müssen, die erste Generation muss die Konsequenzen spüren, nämlich dass sie das Land der Verheißung nicht zu sehen bekommen. Der zweiten Generation von israelischen Wüstenwanderern legt Mose das Gesetz sehr deutlich aus. Genauso deutlich. Er warnt sie eindringlich davor, ihrem Gott zu gehorchen. Er tut das unter Androhung vielmehr der Konsequenzen für ihren Ungehorsam. Diese wichtigen Worte im 5. Buch Mose, die möchte ich einfach aufschlagen mit euch. Die sind so aufschlussreich. Worte, die uns auch für das Hier und Jetzt eine Erklärung geben, warum es Israel in der Welt und im Laufe der Geschichte so schlecht ergangen ist und künftig auch schlecht ergehen wird. 5. Mose. Öffnet eure Bibeln bei 5. Mose, Kapitel 28. Ein äußerst aussagekräftiges Kapitel. Am liebsten würde ich euch das ganze Kapitel vorlesen, aber ich glaube, dann würden wir heute Abend erst fertig werden. Das geht nicht. Aber hier in 5. Mose wird der Bund in der Ebene Moabs mit der zweiten Generation geschlossen, beziehungsweise auch noch erweitert. Man spricht also von einem weiteren Bund hier. Sie befinden sich in der Ebene Moabs. Sie sind im Begriff, in das verheißene Land einzugehen. Und jetzt erklärt er ihnen nochmal sehr genau, was sie tun sollen, worauf sie achten sollen, was ihr Ungehorsam, was Segnungen sind für den Gehorsam, was der Ungehorsam mit sich bringt. Bitte verfolgt mit mir dieses Kapitel, die Verse in diesem Kapitel. Da heißt es in Kapitel 28, Vers 1, es wird geschehen. Übrigens, das ist eine Prophetie. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Okay? Und all diese Segnungen werden dich über dich kommen und dich erreichen, wenn du, hört ihr, seht ihr wieder das Muster, dieses Wenn, wenn du dann, alle Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, der Stimme Jahwes deines Gottes gehorcht. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Feld. Und jetzt kommen die ganzen Segnungen. Segnungen, dass es Ernte geben wird, dass Dinge wachsen werden, dass es Wasser geben wird, dass es Regen geben wird und so weiter und so fort. Viele, viele Segnungen. Vers 9, der Herr Jahwe wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat. Wann wurde ihm das geschworen, dem Volk? In welchem Bund? Abrahamitischen Bund. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name Jahwes über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Auch in Vers 11. Und Jahwe wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, sprich die Vermehrung an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem, von dem Jahwe deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Und dann sagt er in Vers 13, ich werde dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten Jahwes deines Gottes gehorchst. Sehr, sehr deutliche Verse hier in diesen Kapiteln. Übrigens ist es mit Kapitel 28 nicht getan. Wir müssen eigentlich noch mehr lesen dazu. Aber die ganzen Kapitel, die hier von den Konsequenzen des Gehorsams sprechen, zeigen, welchen Segen Israel hätte erfahren können, wenn sie nur gehorcht hätten. Nun, wir wissen, dass sie was sind? Ein ungehorsames Volk, ein halsstarriges Volk. Deshalb geht es weiter in Vers 15. Und hört mal diesen Wortlaut euch genau an. Da heißt es, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme, und das ist nicht für den Fall das, sondern Gott weiß, dass es geschehen wird, wenn du der Stimme Jahwes deines Gottes nicht gehorchst, sodass alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und jetzt geht's los. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wirst du sein, dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder. Und jetzt geht genau das, was eigentlich bei Gehorsam im Segen steht, wird es verwandelt in einen Fluch. Vers 20, der Fluch wird gegen dich Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst. Um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Und hier geht es immer weiter. Und er führt auf, dass es dahin kommt wird, dass er sie aus ihrem Land entreißen wird und sie werden Bedrückung erfahren durch fremde Völker. Sehen wir ab Vers 32. Achtet mal auf Vers 36. Jahwe wird dich und deinen König, Moment mal, König? Nicht Jahwe König? Nein. Israeliten haben gesagt, wir wollen auch einen König, wie die übrigen Nationen. Sie sollten eigentlich Gott, eine Theokratie sein. Aber sie sagen, nee, wir wollen genauso einen König haben, wie alle anderen auch. Jetzt sagt er, er wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Ja, ist genauso eingetroffen. Wir sehen die Wegführung der Israeliten durch die Assyrer in die assyrische Gefangenschaft im Jahre 722 vor Christus und später die babylonische Gefangenschaft in 586 vor Christus. Weiter geht es in Vers 45. Vers 43, der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher und über dich emporsteigen. Du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Erinnert euch, der Segen würde das Gegenteil bewirken, aber der Ungehorsam würde sie herunterbringen, dass der Fremdling, der in seiner Mitte ist, höher steigt, über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. Vers 45. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme Jahwes deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Leute, der Sinaitische Bund, der Mosaische Bund, der am Horeb geschlossene Bund, war ein so wichtiger Bund. Sie mussten gehorchen, um in den Segen zu kommen, in den Segenstrom Gottes. Aber sie taten es nicht. Weiter lesen wir. Immer wieder wiederholt sich dieser Satz, und ihr werdet vertilgt sein. Vers 58, wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, sodass du diesen herrlichen, furchtgebietenden Namen Jahwes, dein Gott, fürchtest, so wird dich Jahwe, dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen. Ja, mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten. Und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dir anhaften. Dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch des Gesetzes geschrieben sind. Jahwe wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst. Vers 62 ist sehr wichtig. Und ihr werdet als kleines Häuflein übrig bleiben, die ihr doch so zahlreich gewesen seid wie die Sterne des Himmels, weil du der Stimme Jahwes deines Gottes nicht gehorcht hast. Und wie Jahwe sich euretwegen zuvor freute, achtet mal auf diese schrecklichen Worte, die euch Gottes Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird Jahwe sich euretwegen freuen, euch zu verderben. Er hat Freude dann, Israel zu verderben, weil sie ungehorsam sind. Ihr werdet hinausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Ihr Lieben, das spricht von der Zerstreuung der Juden in alle Welt. Und dort sind die Juden bis zum heutigen Tag. Und lange haben wir uns gefragt, wo ist überhaupt das Volk Israel? Und dann kam es zu dieser Staatengründung und dann hat man gesehen, oh, jetzt gibt es wenigstens das Volk Israel wieder. Aber die Juden sind überall verstreut in aller Welt. Und der Grund dafür, sie leben in dieser Diaspora, der Grund dafür ist ihr Ungehorsam. Sie wurden aus ihrem Land herausgeschleudert. Und eines Tages, aufgrund der Gnade Gottes und seiner Verheißung, wird er sie zurückbringen. Es beginnt sicherlich jetzt schon, dass die Totengebeine zusammenkommen, nach gemäß der Verheißung Ezekiels. Aber sie sind nicht aus den richtigen Gründen, kommen sie zurück. Israel ist nach wie vor verfeindet und wird noch durch sehr viel Leid gehen müssen. Es wird noch die große Drangsal Jakobs kommen. Warum? Aufgrund ihres Ungehorsams. Wenn ihr denkt, der Holocaust war schlimm, es wird noch schlimmer kommen. Und das glaubt die Welt nicht. Aber wenn ihr einmal Netanyahu vor 2 Wochen euch angehört habt, vor der Vollversammlung, UN-Vollversammlung, wie verzweifelt sein Aufruf da war, keiner unternimmt was, als es um diesen iranischen das Atomabkommen ging. Keine Nation hat sich bewegt, keiner unternimmt was. Warum unternimmt keiner was? Weil sich letztlich werden sich alle Nationen gegen Israel wenden. Sacharja macht es sehr deutlich, was die Zukunft Israels ist. Und all das, ihr Lieben, ist aufgrund der Tatsache, dass sie Gott nicht gehorcht haben. Das Wort Gottes ernst zu nehmen, ist sehr wichtig. Nun, ich muss hier weitermachen. Ich könnte das noch ein bisschen ausführen, aber ihr seht, wir müssen uns fragen, für wen war das Gesetz? Und was war der Zweck des Mosaischen Bundes, des am Sinai gegebenen Gesetzes? Zum einen wurde das Gesetz gegeben, damit Israel als Nation ein Verhaltenskodex besaß, der das Zusammenleben als Volk zum Wohlgefallen Gottes regulierte. Und zum anderen gab Jahwe Gott Israel damit Vorschriften für den ihm wohlgefälligen Gottesdienst. Des Weiteren macht Paulus im Galaterbrief deutlich, dass es wegen der Übertretung hinzugefügt wurde, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, Galater 3, Vers 19. Im Römerbrief sagt er, das Gesetz ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Interessant, ne? Das Gesetz wurde hinzugefügt oder ist neben hereingekommen. Es koexistiert mit den Verheißungen. Der Israelit musste immer und immer wieder seine Verfehlung erkennen und letztlich an sich selbst verzweifeln, denn er war nicht in der Lage, den Standard dieses Gesetzes einzuhalten. Er konnte es einfach nicht. Das Gesetz zeigte ihm, dass er einen Erlöser brauchte. Und so bereitete das mosaische Gesetz den Israeliten auf den verheißenen Samen vor, den Messias, unseren Herrn Jesus Christus. Paulus blickt zurück auf die Zeit unter dem Gesetz und beschreibt das Gesetz in Galater Kapitel 3 als den Lehrmeister. Oder ich glaube, in der Schlachterzucht, nee, da steht Lehrmeister, in den Elberfeldern steht, glaube ich, Zuchtmeister, der Pädagogos. Da, wir haben Pädagoge daher. In Vers 24, Kapitel 3 heißt es, so ist das Gesetz unser Lehrmeister, unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Das Gesetz, ihr Lieben, war zu keinem Zeitpunkt der Weg der Errettung. Es war nie für das Heil vorgesehen. Vielmehr war der Weg zum Heil stets eine Sache der Gnade Gottes, die dem Sünder, die Gott dem Sünder gewährte. Und dieser dann durch seinen Glauben an den offenbarten Ratschluss Gottes die Gnade Gottes zum Ausdruck brachte, indem er sich einfach diesen Gesetzen unterwarf. Der von der Sünde überführte Israelit warf sich und demütigte sich vor Gott und flehte Gott an, sei mir Sünder gnädig. Übrigens, das ist heute noch der Ausdruck eines Begnadigten. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Errettung und Vergebung der Schuld war für die alttestamentlichen Heiligen nur möglich, weil der Same kommen sollte, dem die Schlange in die Ferse stechen würde, der den Schmerz erleben würde, der aber wiederum der Schlange den Kopf zertreten würde. Und ihr wisst, was das bedeutet, besonders die, die gerade den roten Faden durchgehen. Christus Jesus errang den Sieg am Kreuz. Der Gesalbte besiegte die alte Schlange am Kreuz und verabreichte dem Satan einen Todesstoß. Der Sieg Gottes wurde bereits vor 2000 Jahren am Kreuz errungen. Am Gesetz aber, das dem Israeliten das Wesen Gottes offenbarte, und das Gesetz ist nicht schlecht, es offenbart das Wesen Gottes, wie Gott ist. Da offenbarte er seine Maßstäbe. Und während Gott die heiligen Maßstäbe vorzeichnete, sollte der Israelit erkennen, wie sündig er wirklich ist. Wenn wir einen heiligen Gott sehen, und das geht uns genauso heute, wenn wir von Gottes Maßstäben lesen, dann merken wir, wir sind absolut verdorbene und sündige Menschen. Jeder einzelne von uns. Da gibt es keine Ausnahme. Das heißt im Neuen Testament. Wir sind allzumal Sünder. Wir mangeln alle dieser wunderbaren Herrlichkeit Gottes, dieser Sündlosigkeit und Vollkommenheit Gottes. Wir verfehlen alle. Nun, an seiner Gesetzesübertretung und jeglicher Verfehlung diesem Gesetz gegenüber sollte der Israelit einfach erkennen, dass er einen Erlöser brauchte, so wie wir heute. Und der Israelit sollte sich deshalb vor seinem Gott demütigen. Eben wir sind dem Herrn deutlich so dankbar für den Einblick, den Gott uns in diese Zeit der Anfänge und der Zeit unter dem Gesetz gegeben hat. Diese Dinge sind zu unserer Belehrung und als mahnende Beispiele gegeben worden. Aber als Christen, hört mal gut zu. Als Christen sind wir frei von dem Gesetz, egal woher wir kommen und wer wir als Christen sind, auch wenn du jüdischer Herkunft bist, du bist frei von diesem Gesetz. Forderungen des Gesetzes sind nicht für uns heute. Deine Identität als Kind Gottes liegt in Christus. Nicht im Heidentum oder im Judentum, nicht in deinem Mann oder Frau sein, nicht in deinem Frei- oder Gebundensein als Leibeigener. Sie liegt in Christus. Lasst euch diesbezüglich und durch niemanden verwehren. Weder haben wir Speisevorschriften des Gesetzes einzuhalten, sie haben keine Gültigkeit für uns, noch irgendwelche Festverordnungen einschließlich des Sabbatgebotes. Ihr Lieben, wir brauchen den Sabbat nicht halten. Auch ist der Sonntag, an dem wir uns treffen, nicht eine Art christlicher Sabbat für uns. Der Sabbat hat überhaupt nichts mit dem Sonntag zu tun. Gar nichts. Und genauso ist die Zeit der jüdischen Feste für die Gemeinde vorbei. Wir sind frei vom Gesetz. Wir opfern weder, noch brauchen wir menschliche Priester. Denn Christus selbst hat uns den Weg zum Vater freigemacht. Er ist unser Anwalt. Er ist unser Paraklet, unser Fürsprecher, unser hoher Priester. Statt unter dem Fluch des Gesetzes zu stehen, rühmen wir uns unserer Freiheit in Christus. Bitte versteht das recht. Das bedeutet nicht Freiheit im Sinne von Freisein zum Sündigen. Wir benutzen nicht die Gnade als einen Freibrief für böse Taten. Absolut nicht. Wir reden und handeln als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Jakobus, Kapitel 2, Vers 12. Nun, das Volk Israel hatte das bis heute, hatte das damals nicht verstanden und bis heute nicht verstanden. Sie leben heute noch im Ungehorsam. Deshalb erleben sie auch nicht den Segen. Deshalb wird es so weit kommen, sie werden sich mehr und mehr verhasst machen. Dann kommt irgendwann ein Superheld, ein Antichrist, der einen Bund mit Israel schließen wird und ihnen Freundschaft vorheucheln wird, so wie die Schrift es sagt. Und diesen Bund wird er brechen. Und wird sich selbst anbeten lassen im Tempel. Nun, es gibt bei den Israeliten, dem Herrn sei Dank, einige Ausnahmen. Ein heiliger Überrest, zu jeder Zeit gab es das. Es gab diesen Überrest schon immer unter den Nachkommen Jakobs. Aber eines Tages, ihr Lieben, wird ganz Israel gerettet werden. Alle Israeliten, die noch leben, werden ihn erkennen. Und zwar, wenn er kommt. Sie werden begnadigt werden. Sie werden komplett und einheitlich auch das Land in Anspruch nehmen. Selbst die alttestamentlichen Heiligen, die verstorben sind, werden auferstehen für diese Inanspruchnahme ihres Erbes. Preist den Herrn dafür. Möchte ich heute Morgen fragen, wenn du dich vergleichst mit dem Standard des Wortes Gottes. Nur, dass das Gesetz nicht Gültigkeit hat, heißt nicht, dass Gott ein anderer geworden ist. Gott hasst genauso Ehescheidung, Ehebruch, Stehlen, Morden. Er hasst alles, was er hier an moralischen Ausdrücken im Gesetz zum Ausdruck gebracht hat, hasst er heute noch. Er hasst es. Wir haben alle festgestellt, dass wir das nicht einhalten können. Wir sind alle von Grund auf Sünder. Ja, manchmal kommen Leute und denken sie, ja, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich sage, was? So wie die Pharisäer, die geglaubt haben, sie wären noch nie Ehebrecher gewesen. Jesus sagt ganz deutlich, ihr habt den Geist des Gesetzes überhaupt nicht verstanden. Wenn ihr nur in euren Gedanken eine Frau nachseht, habt ihr die Ehe gebrochen. Und so sind wir alle zu Ehebrechern geworden. Ob das in der Tat geschehen ist oder nicht, wir sind alle Sünder vor Gott. Und wir brauchen einen Erlöser. Deshalb kam Jesus Christus, weil Gott den Menschen strafen muss für seine Sünde. Er muss es. Das ist sein Wesen. Und er nimmt es sehr ernst. Das seht ihr. Israel ist ein warnendes Beispiel dafür, dass wenn wir ihn nicht ernst nehmen, das Gericht über uns kommt. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen, brauchen wir jemanden, der für uns einsteht. Deshalb kam Jesus Christus. Damit er stellvertretend für uns die Schuld, die Strafe auf sich nehmen würde. Und durch den Glauben nimmt er uns diese Schuld von unserem Herzen ab und nimmt diesen Zorn auf sich, hat diesen Zorn am Kreuz auf sich genommen. Zorn des Vaters gegen sich ertragen, um unserer Sünde willen. Das macht uns frei, sodass wir Zugang zu Gott haben. Oh, wir preisen den Herrn für seine unermesslich große Gnade. Und dass er auch nicht sagt, weg mit diesem Volk. Sie haben so viel von mir gehört, weg damit. Nein, er steht zu seinen Verheißungen. Und er wird sie ausführen, wie er es gesagt hat. Und deshalb jeder, der zu ihm kommt, egal was du getan hast. Wir haben gesehen, Paulus war ein Mörder. Er hat die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Egal was du getan hast, komm zu Christus. Kehre um und tue Buße. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir für den Einblick, diesen kurzen Einblick in das Leben deines Volkes unter dem Gesetz. Herr, wir wissen, dass sie über die Jahre immer wieder in einem Muster von Ungehorsam gelebt haben. Danke, dass du auch immer wieder einen Überrest von heiligen, gläubigen Menschen hattest. Den König David und andere Heilige, die deinem Namen Ehre bereitet haben. Herr, die sicherlich nicht sündlos waren, so wie wir auch nicht sündlos sind. Herr, wir erheben nie den Anspruch, sündlos zu sein. Wir danken dir für die Vergebung unserer Sünde. Dafür sind wir dir von Herzen dankbar und wir freuen uns, dass wir uns jetzt auch erinnern dürfen an deinen Kreuzestod. Dir sei die Ehre, in Jesu Namen. Amen.